Hallo, liebe Bücherfreunde, da bin ich schon wieder, mit hoffentlich für euch interessanten Büchern. Ich will mich auch gar nicht lange mit Vorreden aufhalten, sondern gleich mit dem ersten Buch starten. Und das ist ein mitreißender Roman über die ersten Studentinnen Preußens, ein historisches Panorama Berlins am Anfang des letzten Jahrhunderts. Unter den Linden 6 ist der Titel und geschrieben hat es Ann-Sophie Kaiser. Im Klappentext heißt es, Berlin 1907. Die junge Wissenschaftlerin Liese kommt nach ihrer Promotion an die Friedrich-Wilhelms-Universität unter den Linden, um bei Max Planck zu forschen. Bald arbeitet sie neben Otto Hahn. Das Schicksal führt sie mit zwei Frauen zusammen. Hedwig musste die Unterschrift ihres Mannes fälschen, um die Uni besuchen zu können. Und Annie arbeitet als Dienstmädchen bei Friedrich Althoff und liest sich heimlich durch dessen Bücherregal.
Hedwig konnte nicht fassen, was sie da hörte. Eben noch hatte sie hier in tiefster Verzweiflung gesessen und Ida mit ihrem Kummer sicher schon ermüdet. Und nun war ihre Wohnung plötzlich voll, als gäbe sie einen kleinen Salon und alle redeten aufgeregt durcheinander. Nun, zumindest Annie und Ida redeten aufgeregt durcheinander. Liese stand still und schüchtern daneben, wie immer, als wäre sie gleichzeitig noch an einem ganz anderen Ort, Gedanken verloren und verträumt. Hedwig saß in ihrem Lieblingssessel mit dem weichen, fliederfarbenen Überzug und konnte diese plötzliche Wendung nicht fassen. »Bist du ganz sicher, dass es wirklich so kommt?« fragte sie Annie. »Aber natürlich, wenn ich es doch sage«, versicherte diese und nickte dazu heftig, als wären ihre Worte nicht genug. Sie hatte ganz rote Wangen, ob vor Aufregung oder vor Verlegenheit, weil sie sich plötzlich im Mittelpunkt des Interesses wiederfand, konnte Hedwig nicht genau sagen. »Zum Wintersemester, haben Sie gesagt.« Die Neuigkeit begann nun doch langsam zu Hedwig durchzudringen. Zumindest regte sich in ihrem Körper, der sich in den vergangenen Stunden so leer angefühlt hatte, wieder etwas Leben. Ihr Herz pulsierte vor Aufregung. Das bedeutete ja, dass man sich regulär immatrikulieren konnte. Vielleicht auch ohne Erlaubnis des Vaters oder des Ehemanns. »Wir können uns also immatrikulieren«, sagte auch Liese nun und schaute nachdenklich aus dem Fenster. »Das ist immerhin ein Fortschritt.« »Ein riesiger Fortschritt«, rief Hedwig und sprang auf. Sie konnte nicht anders. Sie musste einfach vor dem Fenster auf- und ablaufen, von einer plötzlichen Aufregung gepackt. Vielleicht war es ihr unter diesen Umständen ja doch möglich, einfach hier zu bleiben. Als Witwe. Und trotzdem könnte sie weiter die Universität besuchen. Nun, Geld hatte sie freilich trotzdem nicht. Das blieb ein Problem. »Pah«, Ida warf ihr Haar nach hinten, »als ob das etwas ändert.« »Doch, das ändert etwas«, ereiferte sich Hedwig, »zumindest für mich.« »Dann ist es nicht mehr so eine Qual, sich seinen Platz an der Universität erkämpfen zu müssen. Wir dürfen dann dort sein, mit allen Rechten.«
Die Sprecherin ist Lara Körte und die Spieldauer beträgt 15 Stunden und 38 Minuten. Das zweite Buch, das ich euch vorstellen möchte, hat den Titel »Blinder Galerist« und ist von Johann König und Daniel Schreiber. Johann König, einer der wichtigsten deutschen Galeristen, verliert als Kind durch einen Unfall fast vollständig seine Sehkraft. Mit 20 gründet er eine Galerie, obwohl er kaum etwas sieht. Was bedeutet es, nicht sehen zu können und Galerist zu werden? Wie kann man sich Kunst erschließen, wenn man sich auf seine Augen nicht verlassen kann? Was ist Sehen überhaupt, wenn die Welt um einen herum verschwimmt? Der Sprecher ist Andreas Storm. Die Spieldauer beträgt 4 Stunden und 31 Minuten.
Meistens gibt es keinen Plan für den Weg, der vor uns liegt. In der Regel finden wir ihn nur, indem wir ihn gehen. Und manchmal haben wir das Glück, dabei auf Reserven zu stoßen, von denen wir nicht wussten, dass wir über sie verfügen. Ich wollte mich mit meiner Galerie weiterentwickeln, aber zunächst war nicht klar, wie das funktionieren sollte. Ich wusste, dass ich mich vergrößern musste, um mich auf dem Kunstmarkt zu behaupten, doch dafür gab es kein Patentrezept. Wenn ich außerdem weiter jene Kunst ausstellen wollte, die mir wichtig war, dann war mein Galerieraum am Rosa-Luxemburg-Platz schlicht zu klein und zu konventionell. Die meisten Galerien in Berlin, Köln und Frankfurt wurden damals, wie heute auch, in Altbauwohnungen oder Ladengeschäften geführt. Nicht selten handelte es sich dabei einfach um Läden, in denen Kunst angeboten wurde. Mir aber schwebten eher Galerieräume vor, wie sie damals im New Yorker Stadtteil Chelsea in Mode kamen. Alte Speicher, Lagerhallen und Werkstätten, die unter anderem durch den Niedergang der New Yorker Schifffahrtindustrie leer standen, wurden dort nach und nach renoviert und in teils gigantische Ausstellungsräume umgewandelt. Manchmal sah man Ausstellungen, die bis dahin nur von Museen gestemmt worden waren. War etwas Ähnliches auch in Berlin möglich? Die Suche nach geeigneten Räumen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Galerie 3 Mitarbeiter. Gemeinsam überlegten wir uns viele Möglichkeiten, doch wir kamen nicht wirklich voran. Zwischenzeitlich dachte ich darüber nach, am Rosa-Luxemburg-Platz zu bleiben und mit der Galerie ins Studio-Kino Babylon zu ziehen, das den Besitzer wechseln sollte. Doch letztlich verwarf ich diese Idee wieder, weil ich das Ende des Kinos nicht auf dem Gewissen haben wollte. Auch über einen Neubau oder den Umzug in eine Tiefgarage in der Nähe dachte ich nach. Doch nichts schien wirklich praktikabel.
Bei Amazon heißt es weiter dazu: Andy Warhol, Isa Genskin, On Cavara, Rosemarie Trockel. Von Kindheit an ist Johann König umgeben von großen Künstlern und ihrer Kunst. Mit 20 gründet er eine Galerie, obwohl er kaum etwas sieht. Was bedeutet es, nicht sehen zu können und Galerist zu werden? Wie kann man sich Kunst erschließen, wenn man sich auf seine Augen nicht verlassen kann? Was ist Sehen überhaupt, wenn die Welt um einen herum verschwimmt? Als Kind bekommt Johann König von Gerhard Richter Indianerkassetten geschenkt. Sein Vater Kaspar nimmt ihn mit in die Städelschule und nach New York in das Atelier von Jeff Koons. Ein tragischer Unfall mit 12 wirft ihn komplett aus der Bahn. Am tiefsten Punkt erkennt er, dass Kunst seine Rettung ist. In einer Betonkirche aus den 60ern betreibt er heute eine der spektakulärsten Galerien Deutschlands. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal, Angela Schmielewski.